the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Oscarsliste. Herzlich willkommen auch an dich, Philipp. Der
Hallo.
Mann hinter dem zweiten Mikrofon. Der Mann mit dem Herz. Der Mann mit dem Stil in diesem Podcast.
Und der Mann in einem kalten Zimmer heute. Ohne Heizung.
Das kann man so schön sehen, sich so schön vorstellen, wie du gerade total nackt und emsig in deinem Zimmer sitzt, während alle anderen Zuhörer hoffentlich eingekuschelt mit einer Tasse Kakao auf ihrer Couch liegen.
Ja, aber das ist wirklich,
das Bild, was ich gerade
habe. Ich sitze gerade wie so eine Oma, sitze ich in einem kalten Raum, das ist jetzt nicht typisch Oma, aber ich sitze hier in einem Pulli mit so einer Decke um meine Beine gewickelt, so tief unterm Schreibtisch. Ja, ich glaube, es ist schon ganz gut, dass man mich hier gerade nicht sieht, weil sieht sehr, sehr eigentümlich aus.
Es ist aber auch mal wichtig zu sagen, weil ich glaube, mittlerweile denken alle Hörer, dass wir hier so ein luxuriöses Leben führen und hier von den Podcast-Millionen leben, aber eigentlich ist das ein knallhartes Business, in dem man auch mal für 40 Minuten frieren muss.
Ein richtiges Ehrenamt, ja.
Hast du den, okay, direkt mal off-topic, hast du den YouTube-Kanal von Kai Pflaume mitbekommen, der Ehrenpflaume heißt?
Ja, Ehrenpflaume, total geil.
Es ist, das ist direkt der erste Tipp, den ich heute in diesem Podcast weitergeben möchte.
Wenn der lohnt sich, ja.
Es ist wirklich unfassbar. Dieser Mann hat mit 50 plus kapiert, wie das Internet gebrochen werden kann. Und er vereint einfach das Beste aus der jungen Generation und aus der Nur-die-Liebe-zählt-Generation. Und ich liebe Kai Pflaume.
Ich habe auch irgendwo einen Kommentar gelesen, was ich auch nicht unterstütze, aber sehr lustig fand. Von wegen, nee, jetzt ist so die Entwicklung, die Facebook und so schon durchgemacht haben, dass die Eltern irgendwann draufgegangen sind und man sich jetzt halt als jüngere Generation irgendwie zurückzieht, kam dann so, nee, jetzt ist YouTube out. Aber es ist halt null so, weil der hat so ein, also einfach mal draufgehen, es bricht irgendwie mit so Erwartungen, aber es ist total cool. Ähnlich wie sein Instagram-Account, der ist auch, da teilt er, glaube ich, immer seine Porridge-Kreation. Und gleichzeitig steht er abends in der ARD und macht den seriösen ARD-Moderator. Schon sehr lustig.
Wirklich. Wir haben bestimmt alle Anwesenden haben bestimmt den dritten Harry Potter Film gesehen, in dem Hermine mit so einem Zeitreisetool so durch die Welt reisen kann, dass sie irgendwie 24 Klassen belegt. Und das macht Kai Pflaume, glaube ich, auch.
Der geht auch
jeden Tag 30 Kilometer laufen, dann baut er noch ein Waisenhaus in Afrika auf, abends dreht er, wer weiß denn sowas, und dann macht er noch irgendwie zwischendurch YouTube-Content. Ja, der Millionen Klicks erreicht. Aber herzlich willkommen zum Kai Pflaume Podcast, wollte ich erstmal sagen.
Nee, kurz Kai und Pflaume.
Der Kai und Pflaume. Wir haben nämlich rausgefunden, dass das Erfolgsrezept für einen jeden Podcast ist, einfach ein und zwischen zwei Wörter zu klatschen.
Ja.
Aber also, ich will das Kai Pflaume Thema mit einem Funfact beenden. Ihm fehlt nämlich ein Finger. Der hat sich mal den Finger in der Tür eingeklemmt, deswegen hat er den kleinen Finger verloren.
Den kleinen?
Nur noch neun Finger. Ja, also die Kuppe ist weg. Nicht der ganze Finger, sondern bloß die Kuppe.
Ach so. Okay, die Kuppe ist ja noch besser. Ich habe gerade überlegt, auf welchen Finger man am ehesten verzichten könnte. Ich glaube, da ist der Kleine schon ein bisschen blöd. Vielleicht der Ringfinger. Aber okay, wir sind jetzt ein bisschen off-topic. Das hat uns nicht zurück zum Thema gebracht. Wir sind ja hier bei Oscars und Liste.
Herzlich willkommen bei Oscars und Liste. Wir beginnen Intros immer so, dass wir alle abschrecken, die den Film gerne besprechen würden. Aber nein, es geht jetzt hier heute, Philipp, um Film Nummer 17 auf unserer Oscar-Reise. Der Weg zum Glück auf Englisch, Going My Way, von Leo McCarey. McCarey, direkt mal falsch ausgesprochen, aus dem Jahr 1944 bzw. 1945, wo er ausgezeichnet wurde. Und ich würde dich gerne mal direkt zu Beginn fragen. Also der Weg zum Glück behandelt, können wir mal kurz zusammenfassen, die Reise eines jungen Priesters, der die Gemeinde eines älteren Veteranen übernimmt. Und da der Film sich so ein bisschen über Religion, mit Religion beschäftigt und eben über das Leben von vor allem zwei Priestern, würde ich dir direkt gerne mal zu Anfang eine Frage stellen. Nämlich, welche Sünde willst du, bevor wir richtig reinstarten, preisgeben, die du in der letzten Woche begangen hast und für die du hier um Vergebung bitten möchtest?
Ich war gestern im Freizeitpark und ich glaube, das ist potenziell nicht mehr ganz die richtige Zeit dafür, dass jetzt gerade wieder ein bisschen strikter mit Corona wird. Deshalb war es auch relativ leer für einen Samstag in den Ferien. Dafür möchte ich heute um Vergebung bitten. Das war vielleicht nicht ganz korrekt.
Vier Ave Marias und dir sei verziehen. Aber ist es denn der schlimmste Ort gerade? Weil eigentlich
also
ist jeder Ort, wo du draußen bist, gar kein so schlechter.
Ja, das Konzept hat gut funktioniert. Ich war auch Mitte des Jahres schon mal, da hat das Corona-Konzept weitaus schlechter funktioniert. Also scheint da ja was gemacht zu werden. Und ich glaube, sobald es nicht mehr geht, schließen die Parks auch wieder. Ja, mal schauen. Spekulieren bringt nichts, man wird sehen.
Also ich habe Pizza gegessen gestern, dafür würde ich gerne um Vergebung bitten. Und sonst bin ich eigentlich ganz vorbildlich durch die Woche gelaufen.
Sehr gut.
Aber ich bin gespannt, was du sagst, denn ich musste erstmal sehr schmunzeln bei diesem Film, bevor wir näher drauf eingehen. Fand ich es nämlich sehr witzig, dass der Film Der Weg zum Glück zu einer Zeit gedreht wurde, als sich ein katholischer Priester noch mit minderjährigen Jungs beschäftigen und sich um sie kümmern konnte, bevor es verpönt war. Das ist heute ein bisschen schwieriger.
Vor allen Dingen war das, wir haben ja diesen alten Pfarrer, ich glaube, welcher ist das? Chuck O'Malley, das ist der ältere, gestandene Pfarrer.
Das ist der Jüngere tatsächlich.
Das ist der Jüngere? Ja. Dann ist es Fitzgibbon. Das ist der Ältere. Ich habe beide Namen hier stehen, aber ich habe halt immer stehen Pfarrer. Es gibt 3 Pfarrer in diesem Film, mindestens. Der Ältere, also das ist ein Thema im Film, wie die beide mit Kindern umgehen. Und die gehen so super locker mit Kindern um. Und wenn man das eben nicht in diesem leicht kritischen Kontext sieht, der dann Gott sei Dank auch noch aufgekommen ist, ist es halt ganz schön. Also in dem Film ist es eine schöne Sache, jeweils die beide auf ihre Art mit diesem Kindertrupp von, ich würde mal sagen, so einer Gangster-Kindergruppe umgehen. Das ist ganz schön anzusehen.
Ich würde dir gerne mal kurz den Denkanstoß geben und dich fragen, wo der Begriff Pfarrer herkommt. Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, also ich habe mir diesen Film angeschaut und irgendwie bin ich ein bisschen abgedriftet und musste, während ich immer wieder das Wort Pfarrer gehört habe, immer wieder an die Pfalz denken. Und ich dachte mir, okay, die Pfalz ist so ein Wohlfühlort, vielleicht wurde das Wort Pfarrer geschaffen, um auch darauf hinzuweisen, dass du da hingehen kannst, um dich wohlzufühlen.
Dahin gefahren bist, ja.
Dahin gefahren bist. Es gibt übrigens bloß 3 Wörter, die mit PFA anfangen. Jedenfalls, die ich innerhalb von 10 Sekunden recherchieren konnte, um irgendwie meine Theorie zu bestätigen, nämlich Pfarrer, Pfalz und, hast du eine Vermutung?
Phantom.
Oder Pfanta. Pfannkuchen tatsächlich. Würde mit reinpassen in die Theorie, dass es nicht nur um Wohlfühlbegriffe handelt.
Okay. Also kommt Pfarrer vom Pfannkuchen. Macht Sinn, ja.
Fast, tatsächlich. Aber um es mal kurz aufzuklären, Pfarrer kommt von Pfarre und das ist das Wort Sinn. Wiederum stammt von einem griechischen Wort, das für Nachbarschaft steht. Und damit ist gemeint die Gegend, in der der Pfarrer arbeitet. In Norddeutschland, ja,
die Gemeinde quasi, ne? Mhm.
Ja, genau. Und Pfalz, um das kurz aufzuklären, Pfalz ist die befestigte Wohnstätte eines Kaisers oder Königs, in der er sich auf seinen Reisen durch das Reich aufhielt.
Geht also ja schon in eine ähnliche Richtung. Ja.
Ist schon beides ein bisschen für den Hintergrund als Heimat betitelt. Mhm. Und Pfannkuchen auch, ein wohliger Ort für deinen Magen.
Ja. Oder andersrum, der magenwohlige Ort für den Pfannkuchen.
Nee, der Pfannkuchen hat auch manchmal Bock, was zu essen.
Okay, na gut. aber Gemeinde ist gar nicht so ein blödes Stichwort, weil es eben in dem Film super viel drum geht, welcher Pfarrer hat welche Ansätze, um Probleme der Gemeinde zu lösen. Und da trifft halt eben dieses Jung auf alt. Und ich finde, man kennt das so ein bisschen, ne? Es gibt ja auch, also jetzt nicht Jung auf alt, aber es gibt ja auch diverse Schul- und Lehrerfilme, also Bad Teacher oder Fuck You Goethe oder wie auch immer. Da hat man das ja oft, dass so ein alter Stereotyp auf irgendwas prallt, was irgendeine Person prallt, die einfach null dem Stereotyp entspricht. Mhm. Und hier ist das eben der junge Pastor. Also kann man gut einordnen in Filme, die man so von der Art her auch kennt.
Da gibt's immer. Kennst du allgemein einen anderen Film, der gut ist, wo ein Priester oder ein Pfarrer oder ein Pastor oder whatever die Hauptrolle spielt?
Fällt mir jetzt, muss ich nachdenken, fällt mir jetzt pauschal nichts ein. Aber du?
Mir ist tatsächlich nur einer eingefallen, und zwar The Priest, das Ritual mit Anthony Hopkins. Ist aber auch ein Horrorfilm, wo es um Exorzismus geht, und Anthony Hopkins ist einfach ein cooler Typ.
Okay.
Aber ich verstehe es auch gar nicht. Warum macht die katholische Kirche nicht mal irgendwann einen coolen PR-Move, wo sie einfach die lassen noch jeden Tag die Schale rumgehen oder jeden Sonntag zumindest und sammeln da die Goldtaler ein. Dann sollen die einfach mal die 100 Millionen, die sie an einem Wochenende machen, nutzen und einen guten Film produzieren, wo die Kirche actionreich und cool irgendwie präsentiert wird. Kennst du die Churchies?
Nee.
Die Churchies zum Beispiel, das sind Jungs, ich werde den Song hier einspielen, das sind junge Rapper, die einfach im katholischen Style rappen und die sind, Zitat, die Jungs von dem Papi da oben.
Und sie gaffen, wenn wir spacken und toben. Wir sind die Kinder von dem Papi da oben. Sind am Chillen mit den Churchies, was bitte stört sie? Um uns machen dicke Mackern im Bogen. Ja, kein Geld, wir sind arm, aber geistreich. Wir gehen zum Aldi und bezahlen mit einem Hi-Fi.
Und okay. Es ist wirklich ultra witzig. Auch gar nicht schlecht gemacht eigentlich, aber das ist so ein Move gewesen. Klar, den finden wir jetzt witzig, weil wir halt, also ich jedenfalls bin Agnostiker. Und dennoch wird es Leute, die irgendwie katholisch aufwachsen oder irgendwie Bock auf das Thema haben, die werden davon voll gecatcht. Und wieso gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung, das Avengers der Priester oder sowas?
Das weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt nicht Action als Genre direkt gesagt, aber gut, können wir mal probieren, so ob das ernst genommen wird dann.
So ein geiler Jesus.
Vor allem würde dann, wenn die da richtig viel investieren, ne, da könnte, wie heißt das, Kirchen-TV? Ich weiß gerade nicht. Ja, können dann vielleicht auch damit einen großen Streaming-Dienst aufbauen.
Oh mein Gott, ey, ich wette, es gibt einen Streaming-Dienst. Ich rede mal weiter, ich google nebenbei.
Kirche Plus. Streaming-Dienst,
Streamdienst ja. Religion, ey, ich wette, ja, okay. Es gibt schon.
Dann gehe ich schon mal gerade ein bisschen weiter.
Warte und kurz, es gibt es. Fatih Vision heißt das. Okay, sorry für dieses Off-Topic.
Aber warum nennst du es auch Fatih Vision? Das klingt doch schon nach einem Gag, oder?
Ja.
Also in der Kirche sagt doch auch nicht der Pastor, wir sprechen jetzt zu Fatih.
Aber es ist das Netflix für Katholiken, bestätigt von katholisch.de. Und das Ziel ist, bis zu 1,3 Milliarden Menschen zu erreichen. Alles klar.
Oh, ja, gutes Ziel. Man soll sich seine Ziele ja hochstecken. Aber andererseits gibt es viele Katholiken, also wird sich die Zielgruppe schon irgendwie berechnet haben.
Aber ich will mal sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen zum Film über. Der ganze 7 Oscars gewonnen hat, ist ja gar nicht so schlecht. Es gibt sogar, das ist der erste Film, der uns jetzt über die Bühne läuft, der auch einen sehr berühmten Nachfolger hat, nämlich die Glocken von St. Marien. Und ich habe den Titel gerade tatsächlich vergessen, weil ich den Film gar nicht gesehen habe. Ich habe nur gelesen, dass es den gab mit Ingrid Bergman dann in der Hauptrolle. Und der wurde auch schon wieder 8-mal nominiert, also im nächsten Oscar-Jahr dann. Aber das ist total selten. Das kennen wir von heutzutage auch noch, das Phänomen, dass die Fortsetzung meistens schlechter ist als der erste Film. Aber hier schon mal nicht. Und das ist schon ziemlich cool. Vor allem, weil so einige lustige Dinge passiert sind mit den Hauptstellern, finde ich auch. Also Bing Crosby, ich weiß nicht, ob du den Namen vorher schon kanntest, der hier die Hauptrolle des jungen Pfarrern.
Ja, diesmal tatsächlich. Also ich konnte ihn nicht einordnen, aber ich habe ihn wirklich, da dachte ich mir, okay, bekannt. Und das stimmt ja auch.
Ey, okay, wollen wir kurz drüber sprechen, was das für ein Mann ist? Bing Crosby, du kanntest ihn schon, ich kannte ihn noch nicht. Also hau du mal rein, was du über ihn wusstest als Jungspund im Jahr 2020.
Ich wusste gar nichts über ihn, aber ich kannte den Namen. Und das liegt einfach daran, dass ich den Namen öfter mal gelesen habe. Und zwar wahrscheinlich, wenn man mal zu bestimmten Jahreszeiten Playlisten zusammenstellt, dann wird man irgendwann wahrscheinlich ziemlich früh über diesen Namen stolpern. Und es hat nichts mit Last Christmas zu tun.
Aber mit White Christmas.
And may all your Christmases be white.
Er ist halt super bekannt und war super erfolgreich. Und es liegt nicht dran, also er hat Jura studiert, daran liegt es nicht. Er war ja nicht irgendwie ein Star-Anwalt. Er war, klar, bekannter Schauspieler, sehr bekannter Schauspieler zu der Zeit. Er war auch selbstständiger Unternehmer. Er war irgendwie in so einem Komiker-Duo. Er war nach Umfragen, während er lebte, war er in Amerika beliebter als der Präsident und der Papst. Er war auch im World Golf, in der World Golf Hall of Fame, also mochte das Golfspielen sehr gerne, konnte quasi alles, aber er war eben auch Sänger. Und kannst du mal raushauen, was das mit White Christmas auf sich hat?
Es ist total absurd, wirklich, dieser Mann hat mich so in den Bann gezogen direkt. Vor allem mit einem Fakt einfach, also er hat ja irgendwie 12 Sachen gemacht, aber ist ja eigentlich berühmt geworden als Sänger. Und Okay, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, aber rate mal, wie viele Platten Michael Jackson in seinem Leben knapp ungefähr verkauft hat.
Platten, also Schallplatten?
Ja, also ich alles, ja, Tonträger.
600 Millionen.
350 Millionen. Und Bing Crosby hat über 1 Milliarde Tonplatten verkauft in seinem Leben. Das ist so heftig, absurd. Ne? Das ist wirklich so absurd. Also er ist mit Abstand der erfolgreichste Musiker aller Zeiten. Ist auch bestätigt. Und wir werden hier auch Songs einspielen von ihm. Beziehungsweise auch einfach schon ausgegebenem Anlass, weil er 5 Songs in diesem Film mit produziert und gesungen hat. Und ich habe mir vorhin noch die Biografie, beziehungsweise nicht die Biografie bestellt, aber ein Buch von seinem ältesten Sohn, von Gary Crosby, über seinen Vater, weil er wohl nicht der beste Dad war. Ich habe nicht viel lesen können bisher, aber 2 seiner Kinder haben sich umgebracht, also haben Suizid begangen. In diesem Buch wird auch wohl erläutert, warum er so ein schlechter Vater und sowas ist. Und mich interessiert das voll, weil der Typ ist ja mit der erfolgreichste Mensch aller Zeiten. Und ich bin echt gespannt. Das kommt aus Amerika, das dauert also noch ein bisschen, aber ich werde es nochmal erzählen.
Muss auf jeden Fall erzählen. Weil wer den Film sich anguckt, also wer sich Der Weg zum Glück anguckt, wird auch merken, dass der auch einfach in dem Film so sympathisch wirkt, dass man das Gefühl hat, der kann das nicht komplett spielen, der muss irgendwie auch wirklich sympathisch sein. Also
total.
Klar, es ist ein Film.
Ist ganz absurd. Also ich habe auch gedacht, das ist der netteste Mensch der Welt. Er hat auch irgendwie diesen Stereotypen gebrochen eines Priesters. Er ist ja irgendwie 90% des Films mit einem Baseball-Shirt rumgelaufen, weil das irgendwie hip war damals oder immer noch bei den Amerikanern. Und hat da halt die Jungs irgendwie motiviert. Es gibt ja diesen Film.
Ich glaube, deshalb lief der Film in einigen Ländern nicht, weil er da mit einem weißen Baseball-Shirt rumgelaufen ist und das eben so gar nicht zu einem Pastor passen sollte. Ja. Aber übrigens, wer den Film sich anguckt, wird auch hören, dass er einmal White Christmas singt. Das Lied singt er auch nicht nur in dem Film, das singt er auch noch in anderen Filmen. Und ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass White Christmas tatsächlich auch insgesamt der meistverkaufte Song der Geschichte ist. Und zwar 50 Millionen Mal. Ich meine, heute Spotify, hören die Leute auf Spotify und kaufen nicht mehr. Das heißt, mal gucken, ob es irgendwann noch getoppt wird, aber ist natürlich schon heftig.
Ja, das kann man gar nicht mehr vergleichen jetzt, ne? Das ist irgendwie voll komisch, weil 50 Millionen Streams ist natürlich nicht vergleichbar mit 50 Millionen verkauften Tonträgern. Das kannst du ja gar nicht mehr. Also, das ist ja jetzt ein ganz neues Zielsystem. Du wirst keinen zukünftigen Künstler mit Bing Crosby vergleichen können. Auch wenn der vielleicht 10-mal erfolgreicher ist, das kannst du gar nicht nachweisen.
Ich find's so geil, dass wir im Endeffekt, ich habe da jetzt nicht mitgerechnet, als wir überlegt haben, den Podcast anzufangen, obwohl es ja offensichtlich ist, dass wir einfach mit so extremen Persönlichkeiten jedes Mal rumkommen. Also ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand wurde ja auch von Albert Einstein verehrt. Das ist einfach cool. Das ist aber so, also ich denke mir jedes Mal bei dem Film zum Beispiel, da liest man nicht viel drüber, der ist ein bisschen gefühlt in Vergessenheit geraten, aber dann hast du da plötzlich Bing Crosby. Also so ein fettes Kaliber in einem Film, der für Oscar-Verhältnisse eher vergessen wurde. Das ist natürlich schon so eine Nummer.
Aber vielleicht auch eben zu Recht vergessen. Also der Film, wie gesagt, das ist so ein Wohlfühlfilm. wir haben den davon zusammengefasst. Darum geht es eigentlich im Grunde auch. Also ein Pfarrer kommt in die Gemeinde nach Manhattan. Und er ist super nett zu dem älteren Pastoren, der da schon irgendwie 45 Jahre Pastor ist. Und die Zahl merken wir uns übrigens, weil da mache ich nochmal ein Rechenbeispiel gleich, was erschreckend ist. Und er freundet sich so an mit dem älteren Pastoren oder Pfarrer, falls ich jetzt hier irgendeinem religiösen Menschen auf die Füße trete, ich hätte mal mich einlesen sollen in die Begriffe, ja, aber für mich ist es alles das Gleiche. Und genau, der freundet sich mit dem an und irgendwann wird klar, dass er den ersetzen soll. Am Anfang dachte der alte Pastor noch, dass er einfach bloß eine Assistenz bekommt durch diesen jungen Herrn. Aber eigentlich gar nicht so. Und es wird aber total versöhnlich und es gibt eigentlich nie einen Moment, wo man denkt, oh mein Gott, was für ein Twist und jetzt ist aber was Böses passiert. Selbst die Jugendbande, die da inszeniert wird, ist ja eigentlich herzallerliebst. Und es wird alles so gepolt, dass du wirklich denkst, dass in New York in der New Yorker Religionsgemeinde alles mit Friede, Freude, Eierkuchen abläuft. Oder wie siehst du das, Philipp?
Ja, kann man zustimmen. Das ist so, also ich hätte jetzt, kann das Fazit schon vorwegnehmen, das ist halt so ein kleiner, feiner Film, ne? Also das ist halt irgendwie, tut niemandem weh. Also auch die Musik ist so, ist einfach nur so bittersüß die ganze Zeit. Also die ist ziemlich schön, die Musik, was auch fast das erste Mal ist, dass ich bei einer Musik sagen würde, die ist halt endlich mal wirklich schön, weil ansonsten ist halt immer Orchestermusik und die klingt irgendwie mal gleich. Natürlich Silent Night auch, das heißt, die Stimmung ist oft so leise und melancholisch. Dazu dann halt so dieser alte Mann, der immer guckt, als ob er irgendwie der Esel von Winnie Pooh wäre. Also immer, als ob er irgendwie, klingt jetzt morbider, aber als ob er jetzt gleich im nächsten Moment im Schlaf stirbt. So wirkt der komplette Film. dann hat man halt noch Musical-Passagen, also irgendwie ist da jetzt nichts reingemischt, was das Ganze mal bricht, was einen irgendwie mal so kurz schlucken lässt oder so. Aber gleichzeitig, wenn man es mag, ist es halt angenehm zu gucken. Und ich fand es jetzt auch nicht langweilig, der ist auch nicht extrem lang oder ähnliches. Das hätte dem Film, glaube ich, nicht gut getan. Naja, aber ich fand es eigentlich ganz einfach nur angenehm, den zu gucken.
Ich fand die beste Szene, um die mal wegzunehmen, weil du schön rübergeleitet hast, was eigentlich, welche Szene eigentlich was ausgelöst hat. Für mich war es die Szene, als der ältere Pastor seine Mutter wieder getroffen hat, wo vorher erzählt wurde, dass er sie für 45 Jahre nicht gesehen hat. Und um mal kurz jetzt das erwähnte Rechenbeispiel anzuführen, der Schauspieler Barry Fitzgerald, wenn wir das Alter von dem nehmen, also wenn wir das echte Alter von dem nehmen, weil wir nicht wissen, wie alt der echte Pastor, also wie der Pastor im Film ist, dann wäre Barry Fitzgerald bzw. seine Figur 11 Jahre alt gewesen, als er seinen Pastorenjob angetreten hat. Weil seine Mutter ist über 90, er hat 45 Jahre den Job ausgeübt. Und genau. Und Barry Fitzgerald ist halt so alt, dass es 11 ergibt.
Ja, aber Barry Fitzgerald kann man noch was sagen, aber sollen wir den, also ich glaube, jetzt weiß man ja, worum es geht, sollen wir den Trailer vorher noch einspielen?
Ja, wir haben heute kreuz und quer gequatscht, deswegen hier mal der kleine, feine Trailer, wo ihr mal ein kleines Mood-Stil bekommt von Der Weg zum Glück, Going My Way.
Yes, it's back again. A wonderful show that scored the Grand Slam in Academy Awards. Going My Way. Academy Award winner for the best picture of its year. Bing Crosby, Academy Award winner for the best performance. Barry Fitzgerald for the supporting performance. Leo McCary for his great original story and inspired direction. Plus awards for the best screenplay and the best original song, Swinging on a Star.
How would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule?
Bing as the gay singing padre of the toughest parish in New York. Barry as the crusty old codger who can't figure out what the younger generation is coming to.
Man, as a matter of curiosity, what made you become a priest?
And now those of you who have seen Going My Way once, twice, or even three times will be able to relive every heartwarming, laugh-filled moment again. And those few of you who have never seen it have an unforgettable experience in store.
Genau, da haben wir den Trailer gehört und bevor der Trailer losging, haben wir über Pfarrer Fitzgerald, Fitzgibbon gesprochen, der gespielt wird von Barry Fitzgerald, ganz verwirrend, und der hat was recht Einzigartiges geschafft bei den Oscars, und zwar hat er für Der Weg zum Glück zwei Nominierungen bekommen, und zwar als bester Hauptdarsteller und bester Nebendarsteller. Und ich habe wirklich, vielleicht hast du was gefunden, aber ich habe wirklich gesucht und ich habe keine Erklärung gefunden, wie man gleichzeitig Haupt- und Nebendarsteller in einem Film sein kann. Also alles klar, liebe Jury.
Keine Ahnung. Ich habe auch genau das Gleiche getan. Ich hatte Ich weiß nicht. Lustigerweise, was noch on top kommt, das waren die einzigen zwei Nominierungen, die Barry Fitzgerald jemals in der Oscar-Geschichte bekommen hat. Also es gab gar keine anderen. Aber es ergibt doch gar keinen Sinn. Also wirklich null. Das Einzige, was dem nahe kommt, war mal Al Pacinos Dasein bei den Oscars. Der wurde mal der wurde auch in der Hauptrolle und in der Nebenrolle nominiert. Aber es waren zwei Filme. Also es waren Godfather 2 und 3 oder 1 und 2, ja, irgendwie sowas.
Es haben tatsächlich noch, also in einem Film also nach diesem Vorkommnis durfte auch keine Person mehr für einen Film als Haupt- und Nebendarsteller nominiert werden, wo ich mir gedacht hätte, das sollte eigentlich eh nicht passieren, also wofür eine Regel. Aber das haben tatsächlich auch noch insgesamt 11 andere geschafft und die letzte Person war letztes Jahr Scarlett Johansson. Ich glaube, Hauptrolle für Marriage Story und Nebenrolle habe ich vergessen. Müsste ich nachgucken. Aber das war die letzte, aber halt immer für zwei Filme, nie für einen Film.
Aber ich check's auch nicht. Also ich meine, das ist doch die absolute Ehrung. Und wieso will man, also im schlimmsten Fall, eine Person zweimal ehren? Auch wenn sie es vielleicht verdient hätte, aber der Oscar, also der steht ja auch meistens stellvertretend für eine größere Leistung. So, DiCaprio hat auch irgendwann für The Revenant den Oscar bekommen. Obwohl viele sagen, es war jetzt nicht sein bester Film. Ich fand seine Performance richtig krass da. Aber er hat natürlich auch vorher schon geile Filme gespielt und vielleicht auch noch krassere Rollen. Und dass man
kein Plan.
Das ist der Stellvertreter-Oscar so ein bisschen. Und dann aber zwei ist halt immer so ein bisschen, da würdest du dich doch auch voll unwohl fühlen, wenn du hochgehst beim zweiten Mal und alle gucken dich so an und alle sagen dich so,
alle so, danke, okay. Hätte ich auch bekommen können. Ja. Alle gucken weg.
Alle gucken einfach
weg. Du guckst ins Publikum und alle gucken sich einfach gegenseitig an und quatschen oder tuscheln miteinander, ja.
Ich will gar nicht aufstehen.
Aber er hat ja einen Oscar gewonnen, aber nur den Nebencharakter-Oscar. Und das Traurige ist, ich glaube, war das letztes Mal so, dass wir keine Oscars aus Goldmedaillen hatten, sondern Gips-Oscars? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, das ist richtig. Weil der Krieg im größten Ausmaß gewütet hat, hatte man kein Geld für diese goldüberzogenen Statuen.
Genau, und das war immer noch so, jetzt auch aus dem Grund, dass die Metalle einfach knapp wurden im Krieg. Und das heißt, er hat dann auch so einen Gips-Oscar bekommen und er hat den anscheinend ein paar Wochen, nachdem er den bekommen hat, hat er eben wieder Golf geübt, hat den perfekten Golfschlag ausgetestet und hat dann irgendwie es geschafft, seine Oscar-Figur im Kopf abzuhauen. Keine Ahnung, wo die stand oder wo er Golf geübt hat. Vielleicht stand er irgendwie auf dem Schrank oder so, aber
ich denke mir bei sowas auch immer, hat sich das irgendwie jemand ausgedacht und einfach bei Wikipedia oder irgendwo hingeschrieben, weil es cool klingt? Weil es steht meistens so ein Satz da, ja, und beim Golfspielen hat er die kaputt gemacht. Und es steht nirgendwo eine Quelle dazu. Aber ja, das Internet lügt nicht.
Natürlich, das stimmt natürlich.
Das war übrigens, was ich auch funny finde, weil ich auch ab und zu auf die Produktionsweise, die Filme machen, die wir hier anschauen. Und der Weg zum Glück ist der zweite Oscar-Film für Paramount Pictures. Und der erste war, falls du dich erinnerst, Philipp.
Das war bestimmt nicht keiner von den ersten drei, bestimmt später, oder?
Es war Flügel aus Stahl.
Das war vor kurzem. Film. Was? Wirklich?
Ja. Nein. Das war der allererste Oscar-Film.
Mein Lieblings-Oscar-Film, Mann.
Echt, das ist dein Lieblings-Oscar-Film?
Ja, von den bisherigen, die wir besprochen haben. Crazy. Ach, nicht Flügel aus Stahl. Ich war jetzt gerade schon wieder beim West nichts Neues. West
nichts Neues.
Hab's vertauscht. Ich vertausche heute so ein paar Sachen.
Kann sein, dass der
Podcast echt verwirrend. Kälte steigt in meinen Kopf, ja.
Es kann sein, dass der Podcast echt verwirrend für diejenigen wird, die einfach die Reise nicht komplett mitverfolgen. Oder die erst irgendwie in den 70ern einsteigen bei Filmen, die man auch so kennt.
Aber der allererste Oscar war auch Paramount, okay. Gut, das nochmal zu wissen.
Um noch kurz bei Barry Fitzgerald zu bleiben, der Mann ist übrigens gar kein echter Katholik, also er spielte diesen ultra krassen Katholikenpriester, der seit 45 Jahren das macht. Aber im echten Leben ist Barry Fitzgerald Protestant und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass er das Jesukreuz, also wenn man sich da irgendwie, wenn man beten will oder wenn man um Vergebung bittet oder
wann diese macht man Körperbewegung
das immer?
Quasi.
Die wann macht man das immer, wenn man was isst oder wenn man, also
vorm Beten, nach dem Beten,
vorm Schlafen
macht man das.
Okay, er macht es auf jeden Fall falsch immer. Also jetzt, er macht es immer falsch und irgendwie witzig, wenn man das, glaube ich, sieht als größter Katholik und man denkt sich, oh geil, ein Film, der sich nur um Priester dreht, einen Oscar gewonnen hat und dann macht der ganze Zeit das Kreuz falsch und das regt dich voll auf.
Aber ich finde, Also dazu, da muss ich nur gerade ein bisschen ausholen. Wir haben ja gerade schon über darüber geredet, dass wir in dem Film so ein übliches Handlungsgerüst haben mit so einer etablierten Welt, in die dann jemand reinkommt, der irgendwie gar nicht reinpasst, ne? Bei Teacher, Fuck You Goethe oder auch, ich glaube, Zahnfee auf Bewährung. Ich weiß nicht mehr, mit wem das war. War das nicht Dwayne mit Dwayne Johnson The Rock? War das. Ja. Halt auch wieder so eine Person, die eigentlich nicht dahin passt. Und ich finde halt, also was sehr Positives für den Film, der hat, also der Film bricht ja auch mit so einem Berufsklischee, aber der Unterschied zwischen dem Film und Bad Teacher und Co. ist halt, dass er damit bricht, weil bei Bad Teacher und Co. hast du halt eine Welt, dann kommt dann eine Person rein, die offensichtlich nicht dahin gehört. Es wird dann aber auch erklärt, warum die Person nicht dahin gehört. Also wie ist es gekommen? Quasi, ich habe eine Wette verloren, ich muss einen Schatz in der Schule finden, weil ich den irgendwann mal da vergraben habe oder was auch immer. Und ich fand halt, dass bei Der Weg zum Glück, was ich wirklich gut fand, ist, dass es einfach nicht kommentiert wird, warum O'Malley irgendwie anders ist. Also es wird einfach hingenommen, dass er Priester ist. Und deshalb wird das Klischee halt im Endeffekt nicht unterstützt, sondern es wird damit mal ein bisschen gebrochen. Und ich finde es lustig, dass das Bing Crosby anscheinend selber nicht so gesehen hat, weil er musste wirklich überredet werden, die Rolle anzunehmen, weil er die Rolle erstmal abgelehnt hat als strenger Katholik, weil er gedacht hat, dass der Film sich über den katholischen Glauben lustig gemacht hat. Aber er hat den ja am Ende angenommen, also entweder hat es ihm jemand erklärt, muss ja nicht so sein, kann auch sein, dass ich hier gerade Quatsch erzähle, aber so würde ich es halt definitiv interpretieren. Also das fand ich ziemlich erwachsen von dem Film.
Hat es dich aber nicht gestört, dass Bing Crosby in seiner Rolle so als Jesus irgendwie auch inszeniert wurde? Weil am Ende des Films bleibt er ja gar nicht bei dieser Gemeinde. Er hat ja die Gemeinde sozusagen wieder perfektioniert und irgendwie das Beste draus gemacht. Und dann wurde er vom Bischof, also vom Oberbischof, der die Aufträge verteilt, zur nächsten Gemeinde geschickt, um auch da das Werk Gottes zu verrichten.
Ja, stimmt. Wird schon sehr glorifiziert. Das hätte es also vielleicht nicht sein müssen am Ende, ja.
Ja, also ich bin jetzt nicht so streng, es fällt mir einfach auf und ich kann mir gut vorstellen, dass es total geil ist. Also eine Freundin von mir hat mir gestern beim Essen erzählt, dass sie ein Buch gelesen hat. Wie heißt das Buch? So läuft das Leben oder irgendwie sowas. Und das Buch ist 1000 Seiten lang. Ich werde mal den genauen Namen noch recherchieren. Das Buch ist 1000 Seiten lang und am Ende, das ist sehr deprimierend auch zeitweise, und am Ende bringt sich die Hauptfigur um. Und damit endet das Buch. Und ich kenne das Gefühl, dass man das nicht haben möchte. Dass man natürlich schon, wenn man sich irgendwie dadurch durcharbeitet, in Anführungszeichen, und der Film geht auch 130 Minuten, dass man dann mit so einem Heldengefühl rausgehen möchte.
Also ich finde, bei dem Film hier, bei Der Weg zum Glück, hätte es gepasst, dass man da mit einem Heldengefühl rausgeht, dass es eben nicht so gebrochen wird. Wir haben das jetzt bei Oscar-Filmen auch oft, dass am Ende irgendwelche Figuren sterben oder irgendwas passiert. Das scheint ja irgendwie so ein Qualitätsmerkmal zu sein. Ich finde, bei dem Buch, was du meinst, das kenne ich jetzt nicht. Aber ich habe oft mit Freunden so eine Diskussion, wenn ich eine Serie gucke oder irgendwas und es endet einfach schlecht, dann habe ich richtig viele, die danach so sagen, ja, blöde Serie, fand ich nicht gut. Und ich mag sowas halt, wenn es eben aber auch gut impliziert wurde und nicht einfach ans Ende drangehangen wurde, damit man irgendwie nochmal ausbricht aus der Konvention, wenn aber alles andere voll konventionell war. Also wenn es von Anfang an, man merkt, es kann schlecht oder gut enden und es endet schlecht, aber es macht Sinn, dann ist es zwar unbefriedigend, aber ich finde sowas halt total, also mich gewinnt sowas dann eher, als dass es mich zurücklässt mit der Meinung, blöder Film, hat mich nicht zufrieden gemacht.
Ja, gut, das beste Beispiel ist Game of Thrones. Ich meine, da sind sehr viele blöde Dinge passiert, aber jeder wollte sie sehen am Ende des Tages.
Ja, ich fand übrigens. Ja, nee, sag du mal.
Das ist immer dieser unangenehme Moment, wenn man nicht in einem Raum sitzt und zusammen anfangen will zu sprechen. Nein, Philipp, ich würde gerne deine Meinung zuerst hören.
Okay, geht aber in eine andere Richtung, also.
Ja. Meins auch. Okay, warte, dann lass uns kurz abwägen. Bei mir geht es um Jungs, die singen. Und bei dir?
Sprache und Schauspiel.
Das klingt viel faszinierender.
Okay, komm, ich fange mal an. Aber so faszinierend ist es gar nicht. Ich wollte eigentlich nur eine Warnung an jeden aussprechen, der sich diesen Film in Englisch anguckt. Am Anfang wird man ein bisschen erschreckt sein, weil dieser Pater Fitzgibbons ich sag mal, Englischkenntnisse auf die Probe stellt, weil der redet komplett in sich rein, der nuschelt total und der hat so eine extrem unklare Aussprache. Aber es wird besser. Also man muss ein bisschen durchhalten und man gewöhnt sich auch dran, dann versteht man den auch gut. Und das Schöne ist, dass eben Barry Fitz, nee, der andere, dass Bing Crosby so klar spricht, also auch da kompletten Gegensatz darstellt, dass man eigentlich jeden Dialog sehr gut nachvollziehen kann. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich zum Thema Schauspiel bei Barry Fitzgerald, ich fand, der hat voll verdient einen Schauspiel-Oscar bekommen, weil der hat diesen alten Opa so gut gespielt und vor allem seine Reaktionen waren immer so cool, weil der war immer so leicht traurig, nie aggressiv und hat immer die Welt nicht mehr verstanden, wenn irgendwas anders gelaufen ist, als er das kennt. Aber man muss auch sagen, wir hatten jetzt in der letzten Folge ja einen Gast und eine Schauspielerin und sie hat uns erklärt, dass dass eben im Endeffekt teilweise einfach nur Reaction-Shots gemacht werden, wo den Schauspielern nochmal gesagt wird, jetzt guck mal ein bisschen betröppelt, jetzt lach mal. Und dann kann man das quasi quer in den Film reinschneiden. Und da muss ich dran denken und das hat's kaputt gemacht.
Du hast vollkommen recht, das macht es immer noch ziemlich gut am Ende des Tages, dass er das überhaupt hinbekommen hat. Dieses Gefühl eines alten Opas, der vielleicht schon viel zu lange einen Führerschein für etwas besitzt und er wird langsam darauf vorbereitet, dass er den mal neu machen sollte oder vielleicht doch ein neues Hobby sich suchen sollte, wo er nicht so viel mit Menschen zu tun hat, die er in Gefahr bringen kann. Das
ist ein geiler Vergleich, ja.
Und aber du hast vollkommen recht, dieser Podcast bzw. Film anschauen allgemein, wenn man das in einem etwas krasseren Ausmaß macht, hat zur Folge, dass man sehr viele Dinge voraussagt. Also ich schaue gerade mit meiner Freundin Homeland zum Beispiel und wir wissen meistens schon, die ist sehr gut geschrieben, die Serie, aber wir vermuten schon irgendwie 5000 Dinge am Anfang und die sich dann meistens als wahr entpuppen. Aber es ist irgendwie auch das Schöne daran, dass man bei jedem Film und bei jeder Serie so ein bisschen mehr Cluedo mit sich selbst spielen kann. Ob es ein Priesterfilm ist oder eine Serie.
Ja, ich finde auch Erwartungen sind ja eigentlich was Gutes, weil man mit Erwartungen ja spielen kann. Hätte niemand Erwartungen, dann könnte man die auch nicht brechen oder bestätigen.
Ich habe übrigens noch einen riesigen Tipp, den ich an der Stelle raushauen möchte. Nämlich, also im Film wird ja auch gesungen. Es gibt diese Jugendband, die dann auch zum Jugendchor umgestaltet wird, mehr oder weniger. Und es
gute
gibt
Überleitung, ja.
Es ist wirklich die perfekte Überleitung, weil ich habe die auch letzte Woche erst kennengelernt. Die heißen, ich weiß nicht, kennst du die? Die heißen PS22 Chorus. Das ist der PS22 Chorus aus New York. Den kennst du?
Mhm.
Der
kenn
ist
ich?
Nicht,
nee.
Okay, der kennst, aber dann wirst du ihn jetzt kennenlernen, du wirst ihn lieben. Das ist nämlich ein Grundschulchor, der Public School 22 in Staten Island, New York. Und der besteht aus 60 bis 70 Fünftklässlern und wird von Greg Brainberg geleitet. Und das wechselt jedes Jahr durch. Also jedes Jahr kommt ein neuer dazu und so, wer zu alt wird. Also es ist immer die fünfte Klasse, logischerweise. Und das ist der coolste Chor der Welt. Der interpretiert irgendwie jeden Song, den man sich vorstellen kann. Von Katy Perry zu 50 Cent in der Club. Oder halt bisschen poppigeren Songs. Ist wirklich alles dabei und es klingt ultra geil. Und lustigerweise, wie ich gerade eben erst festgestellt habe, wurden die 2011 eingeladen, bei den Oscars zu singen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, wenn wir in 40 Jahren bei dieser Folge ankommen. Aber das muss ich jetzt schon mal rauslassen. Das werden wir wahrscheinlich in der Folge auch nochmal bequatschen. Aber die haben, ich habe es mir angeschaut, die haben einen richtig coolen Auftritt. Also ich schick's dir mal, beziehungsweise ich spiele es auch mal ein hier. Es ist wirklich wunderschön, wie die auftreten. Und man sieht wirklich bloß zwei auf beiden Seiten so Gruppen von Jugendlichen, die da wunderschön singen. Und dann siehst du, wie die Bühne hinten richtig krass hochgeht, so ein richtiges Spektakel. Und dann kommt Katy Perry reingestürmt und reißt. Also die singt mit den Jugendlichen, mit den Kids, aber die reißt die Show so dermaßen an sich. Man hört nur ihre Stimme teilweise. come on, wir hätten jetzt echt mal kurz auf den Staff hier verzichten können und den Kids irgendwie die Bühne geben können.
Sie ist jetzt nicht wie diese, was war das mit Nena? Da gab es irgendwie so einen kleinen Vorfall, wo sie ein Konzert hatte nach der ersten Corona-Phase und dann anmoderiert wurde und während der Anmoderation auf die Bühne schon gesprintet ist und der anmoderierenden Frau das Mikrofon aus der Hand gerissen hat, bevor sie eben fertig war anzumoderieren, dann gesagt hat, so, ja, jetzt mache ich. So war das wahrscheinlich mit Katy Perry. Ja, kannst du mal nachgucken.
Das habe ich nicht
mehr wahrscheinlich ist Katy Perry auch auf die Bühne gerannt, zu jeglichen Kindern mit Mikrofon, denen allen die Mikrofone aus der Hand gerissen und dann die Show an sich gezogen.
Ja, so bildlich gesehen wirklich fast. Also sie war echt viel lauter als die Kinder teilweise und es war einfach nur traurig.
Das war sie, ja.
Aber Nena ist ja sowieso, also wir könnten den Podcast, glaube ich, jetzt nochmal 2 Stunden länger führen, wenn wir über Nena anfangen und dass die das neueste Mitglied der Verschwörungstheoretiker ist.
Ach so. Ultra. Ich glaube, sie würde sich kritisch nennen, ja.
Sie würde sich kritisch nennen, ja. Aber die Quote, dass sie die nächste Aluhut-Trägerin ist, war jetzt nicht die größte.
Aber das, noch kurz off topic, das Management hat da, ich weiß nicht mehr, was das Statement war, aber die haben richtig gut reagiert, weil die standen irgendwie zu ihr, aber haben das versucht, so ein bisschen zu kontextualisieren, das quasi da ein bisschen so den Pfeffer rauszunehmen. da dachte ich noch so, ja, so sollte Management irgendwie reagieren. Aber das Statement habe ich jetzt hier gerade nicht.
Ja, das Management von Michael Wendler, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat aber auch stark reagiert. Also als Michael Wendler sich geoutet hat als Leugner mehr oder weniger der Corona-Krise und dass RTL und alle Sender gleichgeschaltet sind, dass der ganze Staat undemokratisch handelt, da saß dann auch 3 Stunden später der Manager bei Oliver Pocher in seiner Sendung auf der Couch und hat Michael Wendler als kranken Menschen betitelt, aber eben doch als einen Freund der letzten 15 Jahre und der wird ihn nicht ganz aufgeben. Und er hat es auch echt gut gelöst. Also er hat ihn schon.
Die Pressestatements sind schon interessant, ne? Ich weiß, total off-topic, aber ich kann gerade mal vorlesen. Zu Nena haben die gesagt, wir sehen einige Maßnahmen kritisch, zum Beispiel Maskenpflicht und für Kinder und dass Familienmitglieder Sterbende nicht besuchen und begleiten dürfen. Und wie Nena schon vor Wochen gesagt hat, Angst ist kein guter Berater, hieß es weiter und dann sagen die noch ein paar Sachen. Das heißt, die setzen das halt in so einen krassen Kontext, ne, dass Familienmitglieder Sterbende nicht besuchen dürfen, dass man dagegen nicht mehr viel sagen kann. So, man kann dann jetzt nicht sagen, nee, ich sehe das aber anders. Da kann man natürlich, man soll ja auch einen Dialog haben, aber interessante Taktik.
Ich bin gespannt, also das ist auch so eine Chance für Managements, sich selbst ein bisschen zu profilieren, beziehungsweise zu zeigen, dass es sie auch gibt und zu Recht, weil sonst sind Managements ja eher dafür da, dass man nicht mitbekommt, dass sie existieren. Am besten Fall haben sie keine präsente Aufgabe in der Öffentlichkeit. Aber da sind sie gerade so ein bisschen die Promis, die das Leben ihrer Angestellten so regeln müssen.
Ja, ein bisschen wie so Eltern für Kinder, ne?
Ja.
Nee, der hat in der Schule den nicht getreten. Das war eine Notfallreaktion, Notwehr.
Der hat eine Krankheit und manchmal tritt der andere Menschen, um die runterzukriegen.
In die Eier, ja.
In die Eier.
Eine Krankheit.
Du hast das Fazit eigentlich schon genannt. Es ist so ein netter kleiner Film mit einer süßen Aussage. Es ist ein smoother Film für einen Sonntag und du kannst Religion damit so ein bisschen rechtfertigen, dass sie ja für Gemeinschaft sorgt. Wie wir gelernt haben, sind Pfalz und Pfarrer das Gleiche. Und also mir war es noch ein bisschen zu viel Gesinge übrigens. Bing Crosby ist natürlich prädestiniert dafür, dass da viel gesungen wird. Aber es war ein bisschen zu musicalig teilweise. Also der Film wäre, glaube ich, echt 90 Minuten lang gewesen, hätten sie die Songs rausgenommen.
Das hat einfach nicht gepasst in den Film, ja.
Also viel zu oft. Also so 1-2 Songs, ja, aber es war eigentlich mehr so eine, wie früher, wenn die Amigos irgendwie ihre neue Single, ihre neue CD beworben haben und dann wurden so 10 Songs in so 10 Sekunden Snippets präsentiert. Das war so ein bisschen das mit Bing Crosby hier.
Ja, ja.
Weil da ja auch seine berühmtesten Songs immer wieder gespielt wurden. Aber der Film tut keinem weh. Ich würde ihn jetzt auch nicht ultra krass hypen, außer du bist jetzt ein großer Fan von Religion und brauchst irgendwie so einen Wohlfühlfilm in Schwarz-Weiß. Aber vielleicht.
Ach, stopp. Nicht Kirche TV, sondern Bibel TV. Kurze Korrektur für den Anfang. Jetzt kannst du weitermachen.
Der größte Fehler Bibel TV übrigens richtig geil. Da gibt es einen der besten Ohrwürmer, nämlich Jesus, du bist so toll. Oh, Jesus, du bist so cool. Ich muss das auch mal, das spiele ich mit rein. Ich glaube, werden viele Songs in der Folge gespielt werden, die einfach auch ohrwurmlastig sind. Sorry an dieser Stelle nicht, weil es einfach schöne Songs sind. Und ja, das war's. Ich wollte eigentlich noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Komm, das machen wir noch fix. Weil,
ja, ich will auch gleich noch einen Topf aufmachen. Aber eine größere Sache ist mir noch aufgefallen beim Film oder hat mich ein bisschen zum Denken angeregt.
Sehr gut. Komm, dann mache ich dieses Spiel, das, glaube ich,
machen wir das erstmal, ja,
absolut unwitzig ist. Dann machst du den Topf auf und dann zeigen wir auch nochmal den Song, der auch den besten Oscar gewonnen hat. Den Oscar für den besten Song. Und dann teasen wir mal an, was nächste Woche, in 2 Wochen passiert. Ich lerne es nicht. Okay. Ich lerne nicht, dass wir in 2 Wochen immer nur ausstrahlen. Auf jeden Fall, wir haben ja komplett gar nicht über den Regisseuren gequatscht. Leo McCarey. Gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Er ist halt ein Filmemacher, der gute Filme gemacht hat, aber er hat wohl nicht den extrovertiertesten Charakter gehabt. Aber mir ist aufgefallen, dass er, wie schon so einige, die wir hier durchgenommen haben, auf dem Holy Cross Friedhof in Culver City, Kalifornien, beerdigt wurde. Der wird durch das Erzbistum Los Angeles betrieben, Fun Fact. Und da gibt es einige Promis, die beerdigt wurden. Und die Seite habe ich mal aufgemacht. Und du gibst jetzt mal einen Buchstaben zwischen A und Z. Oder nee, Y, mit Z gibt es keinen.
Ja, wollte ich sagen, ja.
Und dann gucken wir mal, ob wir einen Promi kennen, den ich jetzt zufällig rausklicke dann.
Okay, dann T.
T. Okay. Es gibt 3 Menschen. Okay, 1, 2 oder 3?
2.
Okay. Ray Teal ist ein US-amerikanischer Schauspieler und im Laufe seiner Karriere hat er über 200 Filme mitgestaltet. Bekannt wurde er in der 60er-Serie durch seine Rolle als Sheriff Roy Coffey in der Western-Serie Bonanza. Die kennen wir doch, siehst du?
Ja, das sagt Kevin übrigens aus seinem Kopf. Das ist ein wandelndes Filmlexikon.
Ich
muss noch irgendeinen Namen sagen dann.
Ich übe für das Wetten, das Revival. Aber hättest du eins gesagt, wäre es Sharon Tate gewesen. Und die kennt man doch eigentlich auch, oder nicht?
Hatten wir die nicht? Nee.
Warte, Tate galt zu ihrer Zeit als eine der schönsten Frauen der Welt und als Stilikone der 60er Jahre. Zusammen mit 4 weiteren Personen wurde sie am 9. August 1969 hochschwanger von Mitgliedern der Manson Family ermordet. Diese Morde und der Doppelmord am Ehepaar LaBianca folgenden Tag gingen als die Tate-LaBianca-Morde in die US-amerikanische Kriminalgeschichte ein. Und
ja, klar kennen wir das. Das ist die Handlung von, wie heißt der Film? Der letzte Quentin Tarantino-Film.
Ah, Once Upon a Time
in Hollywood? Ja, korrekt.
Hä, das ist sie?
Das ist sie. Sie wohnt, also sie ist jetzt nicht, glaube ich, nicht die Hauptperson im Film, sie kommt aber vor. Und der Film verändert die geschichtlichen Ereignisse ja auch. Kleiner Spoiler, sorry.
Ja.
Und ja, Tatsache. Ja, dass sie wohnt da quasi, wo am Ende, naja, die Handlung stattfindet. Diesen Berg nachts, ja.
Okay, dann haben wir doch noch ein paar Fun Facts rausgehauen hier. Und du.
Und vor allen Dingen Sharon Tate ist 1943 geboren, also ein Jahr vor Drehende unseres Films. Ja.
Crazy.
Hängt alles zusammen. Ja, ja gut, ich mach da mal das Fass auf, was ich hier noch öffnen wollte.
Aber langsam bitte.
Und zwar geht es um, man kann es nicht erraten, rat mal, ganz random, worum es geht.
Oliven.
Nee, Tierschutz.
Fast.
Und zwar, wir haben eine Szene, wo diese Kinder-Gangster-Bande, die da gezähmt und dann zum Chor gemacht wird in dem Film, einen Truthahn klaut. Den halten die dann quasi mit den Füßen des Truthahns, halten die in ihren Händen, der hängt dann kopfüber nach unten. Und ich habe da jetzt gar keinen Trivia-Fakt oder keine Information, ob da jetzt was, ob das schlimm oder gut war, aber ich dachte mir, weil ich zu dem Film auch gar nicht mal so viel gelesen habe, danach habe ich noch ein paar Sachen gelesen, aber an dem Punkt dachte ich mir, guckst du einfach mal, wie das mit dem Tierschutz so zu der Zeit war. Und tatsächlich, du kennst doch sicherlich dieses Label, also dieses No Animals Were Harmed. Also in diesem Film wurden keine Tiere verletzt oder ähnliches. Oder mussten keine Tiere leiden. Den gibt es seit 2004 und zwar von der AHA. Und das ist die American Human Association. Und die gibt es tatsächlich auch seit den 40er Jahren, also seit dem Jahrzehnt, in dem wir uns gerade mittendrin befinden. Und das kam auf nach dem Film Jesse James, Mann ohne Gesetz. Da starb nämlich ein Pferd, weil das mit einem verbundenen Augen über eine Klippe getrieben wurde. Also schon irgendwie hart. Und seitdem gibt es eben diese Aufsichtsbehörde. Die Studios mussten die Leute, aber niemand von dieser Behörde die Drehs begleiten lassen, sondern es war auf freiwilliger Basis. Und da gab es auch immer wieder Filme, wo die gesagt haben, nee, möchten wir nicht beaufsichtigen lassen. Hm. Das heißt, 1980 gab es einen Western, in dem aus Versehen ein Pferd in die Luft gesprengt wurde. Dann wurden mehrere Hühner geköpft und Hähnenkämpfe wurden eben ausgetragen. Dann wurden da, glaube ich, Rinder verletzt, auch in dem Film, damit man mit dem Blut irgendwie am Set arbeiten konnte. Und es wurden Stolperfallen genutzt, die gab es früher im Film öfter, damit eben Pferde zu Boden stürzen. Und die AHA durfte eben diesen Dreh nicht begleiten und hat dann tatsächlich erfolgreich so einen Boykott des Films durch das Publikum erreicht. Also die haben quasi Werbung gegen den Film gemacht. Und danach, also nach diesem Vorfall, haben eben sämtliche Hollywood-Studios dann zugestimmt, dass jeder Film verbindlich durch die AHA überwacht wird. Und heute ist es aber wieder kritisch, weil man kennt das in Deutschland, ne? Kraftfahrt Bundesamt, ADAC und so. Das sind halt alles Organisationen, wo dann am Ende irgendwie eine Hand die andere wäscht. Und ein Beispiel ist zum Beispiel der Hobbit. Da sind bei den Dreharbeiten 27 Pferde gestorben, Ziegen, Schaf und Hühner auch. Und die sind jetzt nicht direkt getötet worden, aber eben wegen schlechten Bedingungen gestorben. Bei Fluch der Karibik, klingt jetzt nicht ganz so hart, gab es tote Fische. Und bei der Zoowärter, falls es jemand kennt, gab es kranke Hunde und ein Eichhörnchen wurde eben zerquetscht. Und das heißt, es gibt halt immer noch viel Kritik, was Tierschutz angeht. Aber auch bei kleinen Studios oder kleinen Independent-Produktionen, weil die eben auch nicht zwangsläufig überwacht werden. Und als ich das alles gelesen habe und mir diese Truthahn-Szene nochmal angeguckt habe, also vielleicht ging es dem Truthahn gut, aber ich hatte dann irgendwie so ein leicht mulmiges Gefühl. Also vor allen Dingen in den Jahren, bevor es verpflichtend war, dass man seine Filme eben überprüfen lässt, war das eben ein großer Kack. Und seit 2004 mit diesem No Animals Were Harmed ist halt schon mal ein gutes Indiz, dass es ein bisschen besser läuft, kann aber auch sein, dass da auch einfach weggesehen wird. Und damit schließe ich das Fass wieder.
Boah, das war auf jeden Fall die Werbung wert, die Peter hier finanziert hat. Aber zu Recht, ey, das ist ja ein richtig krasses Ding. Ich finde es eh völlig komisch, dass man, wenn zum Beispiel um Hachiko geht, dass man irgendwie zu denen sagt, oh, Hunde sind viel wichtiger und wenn ein Hund stirbt, dann ist das, also wenn ein Kind stirbt, ist das noch okay, aber ein Hund geht gar nicht. Und das ist voll komisch, dass es bei anderen Tieren irgendwie nicht so ist, dass man das irgendwie auch so am Set runtergespielt hat, lange Zeit. Mhm. Ich meine, 2004 ist es noch nicht so lange her, dass das jetzt erst ein Thema ist, irgendwie verrückt.
Ja,
aber vielen Dank für dieses kleine Referat über Animal Abuse in Hollywood. Und vielleicht sollten wir mal, wenn wir einen Film über, also wo ein paar Tiere mitspielen, kann ja auch sein, dass wir irgendwie die Bremer Stadtmusikanten oder sowas verfilmt sehen hier, dass wir dann mal einen Tierschützer einladen und drüber quatschen lassen. Was der,
ja, das wäre echt interessant.
Das wäre echt interessant. Ja. Apropos Gast, denn nächste Woche werden wir jemanden haben, wenn wir das verlorene Wochenende uns anschauen von Charles Brackett. Und im Hintergrund hört ihr übrigens gerade Swinging on a Star aus dem Film, den wir gerade besprochen haben, von Jimmy Van Heusen und Johnny Burke und eben Bing Crosby. Das ist das erste Mal, dass der Song im Gewinnerfilm auch den Oscar für den besten Song bekommt. Und zurück zum Gast. Wir werden nämlich nächste Woche in der übernächsten Woche. Ich krieg's, glaube ich, nicht mal hin. Wir sollten vielleicht jede Woche ausstrahlen.
Damit sag einfach irgendwann. Irgendwann.
Irgendwann. Wenn wir über den Film Das verlorene Wochenende sprechen, dann haben wir eine weibliche Gästin wieder am Start. Den Namen teaser ich mal mit H.H. Und der Film wird handeln von Alkohol und Sucht. Also es wird ein krasseres Drama über eben ein heftiges Thema. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist das erste Mal, dass wir ein heftiges Thema haben, das nicht mit Krieg zu tun hat, oder?
Ja, kann sein. Also zumindest, es liest sich ja so, als ob es tatsächlich auch heftig dargestellt wird. Oft wurde ja Drama früher nicht so extrem dargestellt wie heute in Filmen. Könnte also sein, ja.
Ja, dann gucken wir mal, ob es wirklich so ist, ob wir da auch Freude dran haben an so einem schönen Alkoholiker-Drama und was unser Gast davon hält. Und das Fazit steht, wir waren milde beruhigt durch diesen Film und von mir aus will ich schon mal eine tolle Woche wünschen. Und das letzte Wort geht wie immer an Philipp.
Ja, ich freue mich dann auch auf die nächste Folge Oscars und Liste irgendwann.
In 2 Wochen.
A new kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys are in the zoo.
Every day you meet quite a few.
So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star.